Da sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Bodensee-podcast.ch, heute mit einem Thema. Ich habe den Imam aus Kreuzlingen zu Gast, den Rehan Nesiri. Er ist Imam von der albanisch-islamischen Gemeinschaft. Und ich freue mich, dass er hier ist. Schön, lieber Rehan. Ich fange mal von vorne an. Du bist 1972 in Nordmazedonien geboren, Studium der islamischen Theologie in der Türkei und Abschluss in Religionssoziologie. Seit Ende 2002 als Imam an der albanisch-islamischen Moschee Henaere in Kreuzlingen, Thurgau tätig. Seit dem Schuljahr 2010-2011 für Islamunterricht an öffentlichen Schulen in Kreuzlingen tätig. Kannst du mir, lieber Rehan, mal sagen, was ist denn eure Moschee? Du bist der Imam, du bist das Oberhaupt oder wie darf man das bezeichnen?
Also wir sind als Verein organisiert und das ist die beste Form hier in der Schweiz. Ein paar Moscheen sind als Stiftungen, aber die Mehrheit von den Moscheen sind als Verein organisiert und sind eher nach der Nationalität der Mitglieder sind strukturiert, sodass wir eine albanische, türkische, bosnische und so weiter Moscheen gibt. Unsere ist eine albanische, weil die Mehrheit unserer Mitglieder albanisch spricht. Die Mehrheit kommt aus Nordmazedonien, aus dem Kosovo, Südserbien und so weiter.
Wie viel seid ihr denn? Wie groß ist denn deine Gemeinde?
Wir zählen etwa mehr als 400 Mitglieder. Das sind Familien, nicht einzelne Personen. Also Kinder bis 21, wenn sie im Studium sind, bis 25, zählen zur Familie. Und das sind von Kreuzlingen und Umgebung. Also von Tegewilen bis zum Stein im Rhein, dann Richtung Romassam bis zum Kesswil ungefähr so.
Also seid ihr schon ein größeres Gebiet, im Prinzip eine Region. Ihr seid die Regionsmoschee. Es gibt aber auch, wenn du sagst, es sei wie ein Verein aufgebaut, einen Präsidenten, eine Mualima, einen Imam, der sitzt mir gegenüber, einen Leiter des Jugendforums und auch noch jemanden, der sich um das Frauenforum kümmert. Oder das Forum Networking habe ich gelesen. Wer ist das? Wie werden die rekrutiert? Ist es dann wirklich nach Schweizer Vereinsrecht, dass jede 4 Jahre ein neuer Vorstand gewählt wird, der diese Aufgaben dann erfüllt?
Ja, wir sind nach dem Zivilgesetzbuch der Schweiz organisiert. Das heißt politisch neutral. Und wir haben den Vorstand, wir haben unsere Mitglieder, wir haben im Vorstand ist der Präsident, Kassierer, Sekretär und Vorstandsmitglieder. Ich als Imam zähle zum Vorstand, aber ohne Stimmrecht, nur als Konsultativ für die religiösen Angelegenheiten. Wir führen das zusammen. Dann neben dem Vorstand gibt es, in unserer Moschee sind mit der Zeit 3 Foren entstanden. Zuerst war das Jugendforum, später Frauenforum und vor 2-3 Jahren ist auch ein Forum Networking gegründet.
Was ist da die Aufgabe? Networking?
Networking, das sind vor allem Jugendliche, Männer und Frauen, die in der Schweiz studiert haben, ein Studium abgeschlossen haben, vielleicht Master oder Doktorarbeit, die von Kreuzlingen Umgebung sind, hier leben und arbeiten. Ihre Aufgabe wäre, dass sie sich gegenseitig unterstützen, aber auch die Moschee, den Vorstand mit Ideen, mit Projekten zu unterstützen.
Das hört sich spannend an. Jetzt sag den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, was ist denn die Aufgabe des Imams? Ja. Was heißt das?
Ein Imam ist fast ähnlich wie ein Pfarrer in der Kirche, hat mehrere Funktionen, also mehrere Aufgaben. Hauptaufgabe ist, die gemeinsame Gebete zu leiten. Das heißt, 5-mal am Tag bin ich in der Moschee und leite die gemeinsamen Gebete. Dann predigen, am Freitag 2 Predigte und am Sonntag, nicht weil Sonntag ein wichtiger Tag für uns Muslime ist, sondern weil die Mehrheit der Muslime, also unsere Mitglieder, frei haben. Deswegen haben wir gedacht, noch einmal, damit wir sie auch berücksichtigen, weil viele von denen am Freitag nicht dabei sein können. Dann Religionsunterricht in der Moschee ist ein konfessioneller, praxisorientierter Unterricht in der Moschee, gleich wie in der Kirche. Dann auch Vorträge, zusätzliche Vorträge für Jugendliche, für Frauen, für Networking und so weiter. Also ich bin mit der Spiritualität da als Führer, spiritueller Führer, mit Vorträgen und in dem Fall bin ich so mit mehreren Aufgaben.
Jetzt habe ich dich gerade eben geduzt, da muss ich vielleicht mal kurz aufklären. Wir kennen uns schon länger. Ich durfte einen Film mal gestalten zum Thema Ramadan, habe mich da schon mal eingearbeitet und von daher dass du das Freundschaftliche. Dann fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir versuchen, das Christentum, die Bibel mit dem Koran und dem Islam so ein bisschen zu vergleichen. Die Bibel, die stellt Jesus als Gottes Sohn und Erlöser dar, der für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Der Koran sieht Jesus aber als
Prophet Gottes.
Als Prophet, okay.
Gleich wie Mohammed, gleich wie Mose, Abraham, Noah und so weiter.
Das heißt also, seine Kreuzigung, die wird da abgelehnt.
Ja.
Im Christentum steht Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen im Zentrum. Im Islam ist der zentrale Wert was?
Friedlich miteinander leben. Weil das im Kern des Wortes Islam liegt. Islam stammt vom Wort Salime, Salam, Frieden. Islam heißt Frieden machen. Erste Bedeutung ist Gott unterworfen sein und friedlich sein. Es kann nicht anders sein. Jemand, der sich Gott unterwirft, gewalttätig ist, ausgegrenzt ist, also abgegrenzt ist von anderen, einfach isoliert bleibt, das geht nicht.
Ich hatte mir das
friedlich
aufgeschrieben.
Friedlich mit wem?
Ja.
Friedlich, aber mit wem? Mit Gott, mit anderen Menschen, egal wer sie sind, mit den Tieren, Umwelt, mit sich selbst.
Aber auch das betont die Bibel, dass der Bund Gottes mit den Menschen Versöhnung und Gewissheit des Heils gepredigt wird und der gelebt werden soll. Der Koran lehrt Gottes uneingeschränkte Macht. Also Allah hat für euch eine ganz besondere Bedeutung. Der ist auch nicht physisch, der ist nicht existent. Er hat nur seinen Propheten im Prinzip seine Botschaft mitgeteilt. Aber es ist nicht so wie im Christentum Gott Vater, Gott Sohn, sprich Jesus und der Heilige Geist. Kann man das so benennen?
Ja, man kann zusätzlich noch was sagen, dass ja. eben Gott zuerst uns Menschen Vernunft gegeben hat, mit Vernunft ausgestattet hat, mit Gefühlen. Dann zusätzlich, diese Vernunft hat Gott mit den Heiligen Schriften und mit den Propheten unterstützt. So mischt sich Gott ein, wenn es um Wissensvermittlung oder um das Wissen geht. Aber Gott wirkt täglich in die Welt. Er ist nicht ein Gott, der die Welt erschaffen hat und sich zurückgezogen ist und schaut zu, was da passiert. Nee, in dem Sinn glauben wir es nicht, sondern dass Gott sie immer wieder in die Geschichte einmischt für das Gute des Menschen und an anderen Lebewesen.
Gut, im Christentum ist Gott ja den Menschen erschienen durch Jesus, den ihr als Prophet bezeichnet. Also ist er Fleisch geworden. Und dieses Fleischliche von Allah, das gibt es ja gar nicht. Also Gott ist zwar da, man betet ihn an oder laut Koran heißt es, bitte unterwerft euch Allah, glaubt an ihn, betet, aber er ist nicht physisch greifbar, also in keinem Bild, in keiner menschlichen Gestalt.
Das stimmt
das
so.
Kann man, das,
im Christentum ist Fleisch geworden, im Islam ist Wort geworden.
Wort geworden, okay. Wie siehst du denn die Grundwerte des Islams in Bezug auf Toleranz, Respekt und Miteinander?
Wie gesagt, das macht den Kern des Islams. Anders könnte und konnte es nicht sein.
Also Gewaltlosigkeit ist verankert.
Ist verankert eigentlich. Mhm. Was das Ziel ist, dass Menschen in Harmonie und in Zusammenleben, in einem Zusammenhalt sind, geduldig zueinander, tolerant zueinander, Verständnis zeigen und gemeinsam leben, die Gesellschaft gemeinsam gestalten.
Also das Gutes fördern und Schlechtes vermeiden.
Das war so ein Prinzip des Korans, so wunderbar geäußert.
Aber das hat's im Christentum ja auch. Also es gibt ja auch beispielsweise die 10 Gebote, die ja eigentlich identische Sachen sagen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ist, glaube ich, im Koran auch verankert.
Ebenfalls.
Dass das ebenfalls.
Im Kapitel 17.
Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Du sollst. Das sind ja eigentlich
genau das sind unsere Gemeinsamkeiten. Mhm. Und Judentum, Christentum und Islam haben mehr Gemeinsamkeiten, als viele Menschen denken. Und wir arbeiten, also wir sind in Kommunikation und im Kontakt mit den Angehörigen anderer Religionen, vor allem mit dem interreligiösen Dialog, laufen wir durch diese Gemeinsamkeiten vorwärts und nicht über Unterschiede. Unterschiede sind da. Wir blenden sie auch nicht aus. Sie sind da. Sonst hätten wir nur eine Religion, nicht 2, 3. Aber entscheidend sind nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten, die wir teilen.
Trotzdem möchte ich auf die Unterschiedlichkeiten kommen. Was sind aus deiner Richtung oder aus deiner Sicht die kolossalen Unterschiede zwischen Koran und Bibel oder Christentum und Islam?
Es sind 3, 4. Also Gottvorstellung im Islam ist anders, rein monotheistisch. Die Dreifaltigkeit Gottes im Islam ist es nicht da. Das Erbsünde ist im Islam nicht. Deswegen sollte oder musste Jesus oder Mohammed nicht als Erlöser da scheinen, weil jeder für eigene Taten verantwortlich ist. Klar, als Führer, als spiritueller Leiter sind Propheten da. Und dann diese religiöse Hierarchie, wie bei den Katholiken der Fall ist, der Papst ist der Oberhaupt, das gibt es im Islam nicht. Diese 3 Elemente reichen, um den Unterschied zwischen Christentum und Islam zu
wäre dann zu das andere Element, das es aber trotzdem jedem Moslem einmal im Leben gelingen muss, nach Mekka zu reisen, um daran teilzunehmen?
Pilgerfahrt ist ein Teil von den fünf Säulen, sogenannten fünf Säulen des Islams. Einmal im Leben, wenn man dazu in der Lage ist, finanziell, gesundheitlich unterwegs dazu
zu pilgern, zu reisen.
Pilgernreisen, ja. Offen ist und möglich ist. Zum Beispiel, wir hatten Corona. Man durfte nicht. Obwohl man gesund war selber oder Finanzen hatte, aber der Weg war geschlossen. So dass diese drei Bedingungen sind da. Wenn jemand die erfüllt, einmal im Leben ist Pflicht.
Was muss man noch erfüllen? Du hast von fünf.
Über den Glaubensbekenntnis einmal, wenigstens einmal aufsagen. Dann fünfmal am Tag beten, fasten im Monat Ramadan und an arme Menschen spenden, Almosen.
Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Kontext Schule und Gesellschaft. Du bist ja auch Lehrer und das schon seit 2010, 2011 hier in Kreuzlingen. Du giltst aber als Imam auch als Ansprechpartner, sowohl für die Lehrer an der Schule als auch für deine Gemeinde und die Kinder der Gemeinde, die du dann lehrst. Welche Rolle spielst du da als Imam? Bist du da wirklich der Einzige, den man ansprechen kann, weil du halt das Wissen und die Weisheit hast und um den Koran weißt?
Meine Rolle ist da vielfältig, weil ich eben teilweise in Bosnien studiert habe, kann Bosnisch für die bosnischen Muslime hier vor Ort, in der Türkei studiert habe, kann ich Türkisch. Und die Sprache, also diese Sprachen bringen mir näher zu den Leuten vor Ort in Kreuzlingen, nicht nur für die albanische Gemeinschaft hier in Kreuzlingen, sondern auch für die anderen. Das schafft eine Nähe zu den Gemeinschaften. Und diese Rolle, Vermittlerrolle, kultureller Vermittler sozusagen zwischen Schule und muslimische Eltern und ihren Kindern, bringt mir eine zusätzliche Aufgabe. Das mache ich gerne. Das mache ich gerne, weil mir ein Anliegen ist, dass in der Gesellschaft, vor allem in Kreuzlingen, wo ich seit 23 Jahren lebe, wo ich entschieden habe, auch alt zu werden. Meine Kinder sind froh, dass sie in der Schweiz leben, in Kreuzlingen, dass hier eine Harmonie herrscht. Und nicht Diskrepanzen und so weiter. Deswegen, ab und zu werde ich entweder von Eltern gefragt, jeglicher Nationalität, und auch von Lehrpersonen, Schulleiter und so weiter.
Gibt es denn trotzdem Herausforderungen, denen du gegenüberstehst mit deinen Schülerinnen und Schülern hier in Kreuzlingen? Natürlich ist Kreuzlingen, ich habe ja selber Migrationshintergrund, das ist Multikulti. Wir haben 56% Ausländeranteil oder 57%. Aber ergeben sich da für muslimische Kinder auch schon mal Schwierigkeiten im schulischen Alltag?
Es gab immer wieder, aber nicht so große, je nachdem. Ich wurde einmal gefragt, ob irgendwann, das war schon vor 20 Jahren, wie soll meine Tochter zum Schwimmunterricht? Sie ist schon erwachsen geworden und so weiter. Pubertät ist da, Kleidungsvorschriften. Dann gab es eine Frage über Fasnachtsumzug. Das ist ein heidnisches Fest und so weiter. Da habe ich mit den Eltern darüber diskutiert. Der Schulleiter ebenfalls wurde mit involviert. Es gab solche Situationen. Es gab Fragen zum Lager. Das Essen, Übernachten im Lager, getrennt von Geschlechtern und so weiter. In den letzten Zeiten gibt es mehr Fragen von Schulleitern, nicht nur aus Kreuzlingen, sondern auch aus dem ganzen Thurgau. Die rufen mich an und bitten um Rat oder um meine Empfehlungen oder über meine Meinungen, was ich daran denke, wenn es um Weihnachtslieder geht, zum Weihnachten in die Kirche zu gehen und so weiter. Solche Fragen kommen immer. Obwohl die Schulleiter sagen, dass es nicht muslimische Eltern sind, die meisten, die das nicht wollen, sondern eher Familien, die eher atheistisch sind.
Wie löst du diese Konfliktpunkte? Also du hast ja eben Themen angesprochen, du hast gesagt Badeanzug. Wie hast du das gelöst? Oder wie
wird ich habe nicht immer gelöst. Es gab Fälle, wo ein Vater weigerte, sogar schon Anfang, als der Schulpräsident gesagt hat, ziehen wir den Imam ein, der hat das abgelehnt. Ich sei kein Imam für ihn gewesen, deswegen kam ich nicht in Frage. Da konnte ich nichts machen. Aber in anderen Fällen habe ich in der Schweiz gelernt, vor Ort pragmatisch zu sein. Das ist eine Tugend hier in der Schweiz, vor Ort Probleme lösen und pragmatisch. Ich habe immer Lösungen angeboten, die selber Sie, Schule und Eltern, Kinder eben anwenden sollten oder nicht. Ich habe einfach angeboten und annehmen und anwenden sollten Sie dann weitermachen. Sei das beim Schwimmunterricht habe ich die sogenannten Burkini empfohlen. Das ist Ganzkörper-Badeanzug für Mädchen. Dann für Fastnachtsumzug habe ich gesagt, das hat mit Religion nicht mehr zu tun. Das ist eher ein kulturelles Fest. Das ist keine religiöse Frage und sollte keine religiöse Antwort bekommen, sondern kulturelle Frage, eine kulturelle Antwort bekommen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und wir müssen diese Trennung machen zwischen Religion und Kultur. Auch ein arabischer Islam ist nicht per se nur Islam, hat viele arabische Elemente, der arabischen Kultur.
Jetzt würde mich aber gerade interessieren, weil du gesagt hast, du bist ja Sprachrohr auch für alle, da du die vielen Sprachen sprichst und so auch in die unterschiedlichen islamischen Kreise hineinkommst. Existieren da Unterschiede, sage ich mal, von den albanischen zu den türkischen oder zu den mazedonischen oder zu den...
Nein, Muslime in Kreuzlingen sind mehrheitlich, gehören der gleichen Glaubensrichtung, der gleichen Rechtsschule. Nur die Sprache ist und ein paar kulturelle Elemente sind unterschiedlich, sonst sind wir gleich.
Dann wieder zurück zum Schulunterricht. Ab wie vielen Jahren müssen dann tatsächlich dieses Glaubensbekenntnis, was du eben gesagt hast, 5-mal beten am Tag, Fastenmonat, Kopftuch tragen, gibt es da für dich Altersstufen, wo das dann gewünscht ist aus deiner Sicht?
Sind nicht von mir festgelegt, sondern von der Religion selber. Also der Islam sieht vor, dass Menschen ab der Pubertät, Männer und Frauen gleich, ab der Pubertät mit diesen Verpflichtungen also beauftragt sind. Das Beten, Fasten, Almosen und so weiter.
Ich habe in puncto Kopftuch tragen, habe ich mal gegoogelt. Man kann ja auch vieles googeln, obwohl ich es nicht gelesen habe. Also Asche über mein Haupt. Aber die religiösen Vorschriften sagen ja zur Bedeckung und Schamhaftigkeit im Koran in Sure 24, Vers 31 und Sure 33, 59, dass für Frauen dann das Kopftuch getragen werden soll. Aber eine Pflicht für Mädchen ab einem bestimmten Alter, das steht nicht direkt im Koran.
Nein.
Ist das richtig?
Ja, das stimmt so. Für kleine Mädchen ist das nicht. Aber sie werden sozusagen von Eltern im Kontext der Familienerziehung sozusagen eingeführt. Sie glauben nicht, dass sie ihre Mädchen zwingen dazu. Wenn ich das höre, werde ich gleich reagieren. Das kann und darf nicht der Fall sein. Zwangsläufig darf man Menschen nicht nur ein Kopftuch, sondern auch zum Beten nicht zwingen. Das entspricht dem Grundsatz des Islams nicht. Deswegen, sie werden eingeführt. Sie wissen, dass das noch keine Pflicht ist, aber sie wollen, dass sie eben ab der Pubertät dann keine Schwierigkeiten haben. Deswegen als Aufwärmung sozusagen.
Ich bin dieses Jahr und die letzten Jahre in Westafrika gewesen, in einem Land, wo Muslime und Christen friedlich, in friedlicher Koexistenz miteinander leben. Und das finde ich einfach fantastisch. Ich habe genau das erlebt. Zu gewissen Tageszeiten wird der kleine Teppich ausgeräumt. Man hört auf zu arbeiten, man betet und danach geht man wieder in die Arbeit. Das funktioniert da hervorragend. Wenn du mir aber sagst, hier im christlichen Umfeld, ab der Pubertät soll man das beherzigen oder diese Vorschriften leben, wie soll das funktionieren im Unterricht, dass dann der Bub sagt, sorry, ich habe zwar Unterricht, aber jetzt muss ich mal kurz meinen Teppich Richtung Mekka.
Nein, so geht's nicht. Also schulischer Auftrag ist klar, Unterricht ist klar, Schule ist klar. Man darf den Unterricht nicht unterbrechen, um Religion zu praktizieren, im Sinne ein Gebet zu verrichten oder ähnliches. Ne? Man hat genug Zeit auch, entweder vorher oder nachher das zu machen. Und vor allem die Kinder sind somit noch nicht verpflichtet. Deswegen, wir schlagen vor, immer solche pragmatische
Lösungen,
dass sie eben auch die Lehrpersonen, Schulleiter pragmatisch vorgehen, dass sie nicht mit Vorurteilen oder sowas vorgehen, aber auch, dass die Schüler und ihre Eltern Verständnis zeigen. Das ist Schule, das ist ernst zu nehmen und Unterricht soll nicht unterbrochen werden für ein Gebet oder für etwas anderes. Deswegen, Schule ist Pflicht, Religion ist ebenfalls Pflicht, aber hat Flexibilität.
Aber das Unterrichtsfach Toleranz wird noch nicht gelehrt.
Was versuchen wir im Islamunterricht anzubieten? Und das machen wir auch praktisch. Wir besuchen eine Moschee mit den Schülern hier von Seetal, wir besuchen die albanische Moschee, unsere, aber auch die evangelische Kirche hier in Kurzrickenbach.
Jetzt muss ich
sprechen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Jetzt muss ich trotzdem mal das Thema nochmal Kopftuch ansprechen und dann bin ich auch schon wieder weg. Ich habe in 20 Minuten ist vielleicht jetzt nicht die intellektuell beste Lektüre oder tiefsinnigste Lektüre, da geht es ja wirklich darum, Inhalte in 20 Minuten zu konsumieren. Die große Überschrift lautet Mädchen mit Kopftüchern. Albanischer Islam ist strenger. Ist das wieder so eine Luftnummer, die gar nicht stimmt, wo man wieder gegenhalten muss und sagen muss, das ist unbegründet oder ist das real?
Das ist gar nicht real. Das ist wirklich ein Artikel, das eben, wir konnten schon noch vorher, die Journalistin bat unseren Präsidenten also von DAIX, also der Dachverband der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft in der Schweiz, um eine Antwort. Er gab eine Seite-Antwort, aber die Journalistin hat nur einen Satz davon erwähnt und den Rest hat sie weggelassen.
Aber daran sieht
das
man ja,
wirklich, dass es ein tendenziöser Artikel ist. Und man wollte, sie wollte vor allem in diesem Vorfeld, wo man über das Kopftuch tragen, Lehrerin mit Kopftuch in St. Gallen und so weiter, Motionen und so weiter und so fort. Wir haben das also wahrgenommen, dass da eine Instrumentalisierung der Sache ist. Und das entspricht der Realität der albanischen Moscheen. Vor allem die Mehrheit der Muslime in der Schweiz kommen aus dem Balkan und der Türkei. Und vor allem wir sind die tolerantesten und die liberalsten Muslime hier in der Schweiz, aber auch dort im Balkan. Es hat in der letzten Zeit Strömungen aus verschiedenen Seiten, die eher konservative, vielleicht auch erzkonservative Meinungen vertreten, aber das sind immer noch eine Minderheit. Und vor allem das albanische Volk, die Mehrheit muslimisch ist, aber auch orthodox christlich und katholisch ist. Wir sind als Volk, als Albaner, sind wir mit der religiösen Toleranz bekannt im Balkan. Und das ist eine Tugend, worauf wir sehr stolz sind. Und dieser Artikel entspricht der Realität nicht.
Wie bekommst du das im Unterricht denn überhaupt hin? Diese Wertschätzung, diesen dialogfördernden Umgang, wie bekommst du das den Schülern beigebracht? Wie kann man das lehren? Gerade wenn jetzt solche tendenziösen Artikel erscheinen, die ja auch jedes Kind lesen kann. Also da hat es hier mehrere Stellen, wo man dann plötzlich was liest und wieder eine Pauschalverurteilung, die nicht stimmt. Geht ihr solche Themen auch im Unterricht durch und wird sowas besprochen?
Oder? Nein, aktuelle Themen behandeln wir nicht, also zielgerichtet nicht, außer wenn Fragen von den Schülern kommen. Aber für die allgemeine Bevölkerung sagen wir, die Türen unserer Moschee sind offen. Kommt vorbei und schaut, wie radikal oder wie liberal wir sind.
Wie viele Leute machen das?
Vor allem, als wir an der Romansohrenstraße umgezogen sind, das entspricht dem Jahr 2008, und nachher haben wir 2-3 Mal Tag der offenen Türe organisiert und anfänglich gab es viele, später weniger Leute, also vor allem Schweizer, die Moschee besucht haben. Aber in der Zwischenzeit sind wir nicht nur mit dem geblieben. Seit dem Jahr 2009 existiert in Kreuzlingen der Runde Tisch der Religionen, wobei wir als albanische Moschee, die türkische Moschee, als Gründer dieses Tisches sind. Und wir sind immer dabei gewesen und sind wir immer noch da als stabiler und seriöser Element da, ein Faktor. Und wir unterstützen den interreligiösen Dialog und wir sehen uns vor allem jetzt in der 1. oder 2. Novemberwoche, wo die schweizweit als Woche der Religionen gefeiert wird. Da hatten wir letzte Woche 3 Veranstaltungen in Kreuzlingen gehabt, interreligiös. Und es sind noch weitere, eben Schule auch, mit der Moschee- und Kirchenbesuche. Themen, die zu anderen Inhalts, dem Inhaltsstoff, das auch andere Religionen betrifft, all diese Elemente, wo wir diesen Dialog ansprechen und fördern
und können. Wird das denn auch gut besucht? Also du hast gerade gesagt, es sind schon einige Veranstaltungen hier geschehen. Vorne mögen vielleicht auch immer dieselben religiösen Führer sitzen, die auch immer wieder erzählen, wir sind zusammen, wir ziehen an einem Strang, wir sind im Austausch untereinander. Aber kommt es beim Volk an? Also werden diese Veranstaltungen besucht oder besteht ein Interesse eines Dialogs? Das ist für mich die wichtige Frage.
Mal ja, mal nicht. Bei manchen schon, bei anderen nicht, weil das nicht ihr Thema ist, dass sie andere Interessen haben. Und ja, sie werden unterschiedlich besucht. Und immer am Schluss haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann beim Apero miteinander in Austausch sein. Das sind gute Gelegenheiten, um das weiter zu pflegen.
Du hast eben gesagt, ihr seid seit 2008 umgezogen hier in Kreuzlingen. Hat sich das Thema Anfeindungen oder Verallgemeinerungen von Aussagen, hält sich das wacker oder habt ihr das abbauen können durch den interkulturellen Dialog oder interreligiösen Dialog?
Eine kleine Korrektur, wir sind in Kreuzlingen nicht seit dem Jahr 2008, sondern hier bei der jetzigen Moschee sind wir.
Das meinte ich.
Ja. Mhm. Sonst besteht unsere Moschee seit dem Jahr 1993. Mhm. Wir hatten vor 2 Jahren 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Und ja, Feindlichkeiten und ähnliches direkt nicht. Es gab Kleber und so weiter, dass man an der Eingang von der Moschee angeklebt hatte. Vor allem, das waren aber aus Deutschland. Verbunden mit AfD und so weiter. Das war vor ein paar Jahren. In der letzten Zeit aber nicht. Was wir gemerkt haben, ist, dass als im Jahr 2009 man über Minaret abgestimmt hat, in Kreuzlingen über 60% oder um 60% hat für das Verbot abgestimmt. Später aber war der Verhüllungsverbot, es war niedriger. Und vielleicht, wenn etwas anderes kommt, solche Abstimmungen, die Muslime und Islam betrifft oder als Referenz nimmt, das wird, glaube ich, immer niedriger sein, der Stimmen, die dagegen sind. Und da messe ich die Auswirkung dieses Dialogs, dieser Offenheit hier vor Ort. Wir sind offen und nicht nur offen, sondern wir gehen vorwärts, also wir gehen zu mit dem Islamunterricht, mit dem intelligenten Dialog, mit anderen Themen. Wir sind präsent und zeigen, hey, wir sind auch da und wir wollen gemeinsam das gestalten. Und das merken wir, das hat eine positive Auswirkung.
Also ihr fühlt euch nicht isoliert oder beäugt von außen oder nur geduldet, sondern ihr fühlt euch wirklich auch als Teil von Kreuzlingen.
Ja, je größer Kreuzlingen wird, desto kleiner wird jeder, wie in den großen Städten, oder? Aber wir fühlen uns hier wohl von den Nachbarn, wir laden sie ein oder informieren wir sie, wenn wir zum Beispiel für Bayern mehrere Leute in der Moschee haben, dann informieren wir sie, dass sie Verständnis zeigen. Wir schenken ihnen eine Schokolade oder Ähnliches, das ist ein Zeichen für Vertrauensbauen, das gelingt.
Du warst in diesem Jahr mal Zuschauer im Kantonsparlament. Da ging es um eine Motion, die deutlich abgelehnt wurde. SVP und EDU waren hier maßgeblich beteiligt. Um was ging es da genau?
Das ist der zweite Versuch, dass man in dieser Form den Islamunterricht von den öffentlichen Schulen verbieten sozusagen. Ein erster Versuch war schon am Anfang, als wir mit dem Islamunterricht hier in Kreuzlingen begonnen haben. Da waren die Schweizer Demokraten als Partei und so weiter. Sie sind gescheitert. Dann gab es diese zwei Motionen im Parlament. Man hatte gesagt, dass die öffentlichen Schulen, die Räumlichkeiten nur für die anerkannten Landeskirchen zur Verfügung stellen sollte. Da fand die Mehrheit der Kantonalräte und Meinungsbilder als diskriminierend, weil somit nicht nur die islamischen Gemeinschaften werden von den Schulräumen verbannt werden, sondern auch die Freikirchen, weil sie auch nicht rechtlich anerkannt sind.
Hat sich denn der Kantonsrat, der sich da deutlich gegen ausgesprochen hat und im Parlament votiert hat, hat der sich bei dir gemeldet? Er hatte das angekündigt?
Ah, ja, er kam zu mir und besuchte unseren Unterricht hier, vor allem hier in der Nähe im Schulhaus Seetal.
Super. Seid ihr da konsensfähig geworden oder hat er das zur Kenntnis genommen? Und
er war begeistert vom Unterricht und wie wir den Unterricht gestalten. Und er sagte immer wieder, ja, ich mache einen Unterschied zwischen dem Islam und Muslime. Und ich habe ihm weiter gesagt, sie müssen noch weitere Unterschiede machen, nicht nur Islam und Muslime, sondern Islam. Denn Islam gibt es nicht. Es hat verschiedene Formen des Islams, verschiedene Auslegungen und Richtungen. Nicht nur eine, genauso wie Christentum. Denn Christentum gibt es nicht, sondern mehrere Richtungen und Auslegungen, Interpretationen, Konfessionen. Im Islam ist das Gleiche.
Gibt es ja schon Katholiken, Protestanten, freie Kirchen
und so weiter. In jeder Religion gibt es das. Und ein weiterer Unterschied ist, den Islam von der Kultur zu trennen. Das, was als Islam, ursprünglicher Islam ist, sind viele Elemente, die zeitgebunden und kulturell gebunden sind. Die machen den Islam nicht aus.
Verstehe. Zurück zum muslimischen Unterricht oder islamischen Unterricht. Seit diesem Jahr gibt's ein eigenes Curriculum und du unterrichtest ja schon seit 2010, 2011 an den Schulen. Und wie ist dieses neue Curriculum denn zustande gekommen? Warst du damit beteiligt?
Ich war mitbeteiligt in dieser Kommission, das erstellt hat, konzipiert und erstellt hat. Wir haben schon am Anfang einen Lehrplan gehabt, aber aus Deutschland übernommen. Dann wurde er für eine gewisse Zeit schon da, also gültig. Dann gab es diesen Plan nicht mehr. Dann vor 3-4 Jahren haben wir einen anderen Lehrplan genauso aus Deutschland übernommen. Dann sahen wir, okay, jetzt in der Schweiz wird Lehrplan 21 eingeführt, wurde schon eingeführt, fast in allen Kantonen. Das ist ein eher kompetenzorientierter Lehrplan und der so einen Unterricht vorsieht. Dann haben wir gedacht, okay, wir sollten vielleicht diesen Lehrplan aus Deutschland vielleicht anpassen. Wir haben mit diesen Gedanken begonnen. Als Leitidee, Leitfaden, wie soll man diesen Lehrplan aus Deutschland jetzt hier anpassen in Kreuzlingen und in Thurgau? Dann daraus wurde ein Lehrplan erstellt. Dabei ist eine muslimische Religionspädagogin gewesen, die Dozentin an PH St. Gallen ist, tätig. Dann ein katholischer Religionslehrer, der einen Lehrplan für katholischen Religionsunterricht erstellt hat. Noch einen weiteren, dann ökumenisch mit den evangelischen. Dann war ein Pfarrer, katholischer Pfarrer. Er war ein Dozent, emeritierter Dozent hier von Kreuzlingen. Und meine Wenigkeit, wir haben zusammengearbeitet. Und dann, ja, Herausforderungen sind groß gewesen, aber trotzdem.
Wie lange hat das gedauert?
Mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre.
Und es ist eine Premiere. Es ist eine Premiere in der
Premiere,
Schweiz.
Weil das der erste Lehrplan für Islamunterricht in der Schweiz ist. Und das wurde breit abgestützt, auch finanziell. Vom FEDPOL, aber auch von den Landeskirchen hier im Thurgau. Wofür wir, ich persönlich, sehr dankbar sind.
Was sind denn die massiven Unterschiede, die jetzt vielleicht noch durch dieses neue Curriculum, es nennt sich ja IRU, islamischer Religionsunterricht, jetzt entstanden sind? Du lehrst seit 2010, 2011. Ist da viel Neues dazugekommen oder ist es gar nicht so viel?
Also für mich nicht viel Neues, weil ich schon vieles schon angewandt habe. Mir ging es darum, nicht nur Wissen zu vermitteln den muslimischen Kindern im Islamunterricht, sondern ihnen ein Werkzeug in die Hand zu geben, damit sie selber entscheiden können. Vor allem sprachlich, dass sie fähig sind, mit Wörtern, mit ihren in der deutschen Sprache sich äußern können, woran sie glauben, wie fühlen sie sich, was ihre Identität ist, was sie ausmacht und ähnliches, dazu befähigen, aber auch in dieser Identitätsbildung sie zu unterstützen, dabei zu sein, nicht zu vorschreiben, was sie machen sollen. Das ist nicht meine Aufgabe, ist eher begleitend gewesen. Und mit diesem Lehrplan, das ist viel, viel strukturierter geworden, als ich es getan habe. Also vieles habe ich schon getan, aber das nächste kommt noch. Das macht mir keine Sorge.
Wenn ich das jetzt mit Christen und Protestanten sehe, Kinder, die vielleicht schon den Religionsunterricht gar nicht besuchen und konfessionslos eingetragen sind, man sieht dann halt immer, dass immer weniger Menschen sich einer Religion zugehörig fühlen. Es gibt auch viele Abgänge oder sagen, nee, ich trete aus der Kirche aus. Gibt es da bei dir auch viele Austritte oder bleiben die Kinder, die jetzt deinen Religionsunterricht genossen haben, länger dann dem Islam treu oder verwehren die sich, wie es auch christliche Menschen tun?
Also, der ganze Islamunterricht ist freiwillig. Dazu entscheiden Eltern mit ihren Kindern zusammen, ob sie diesen Unterricht besuchen wollen oder nicht. Und ein Unterrichtsbesuch ist immer möglich. Und zu entscheiden, ob ich mein Kind schicken will oder nicht.
Auch abbrechen.
Abbrechen. Abmeldungen sind immer möglich, schriftlich. Ja. Mhm. Und deswegen ist nicht obligatorisch, ist eher freiwillig. Und von Anfang an haben diesen Unterricht hier in Kreuzlingen 85% der muslimischen Schüler besucht. Und das machen sie immer noch. Zum Beispiel in diesem Jahr haben wir 96 muslimische Schülerinnen und Schüler in der 4., 5. und 6. Klasse diesen Unterricht besuchen. Was später davon, also daraus kommt, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht garantieren, dass jemand weggeht oder die Moschee verlässt, dass nicht mehr in der Moschee Mitglied ist und so weiter. Das kann ich nicht vorsehen, aber bis jetzt haben wir nicht mitbekommen, dass jemand aus diesem oder jenem Grund eben einfach ausgetreten ist, weil er nicht mit unserer Lehre, nicht mit unseren Methoden einverstanden ist oder nicht. Vielleicht aus anderen Gründen, finanzielle, oder weil man umgezogen ist an anderen Orten, oder weil man kein Interesse mehr hat und so weiter. Andere Verpflichtungen und so weiter und so fort. Aber es hat, in der Moschee habe ich gesagt, dass wir über 400 Mitglieder haben. Nicht alle kommen in die Moschee. Sie zahlen ihre Mitgliedsbeiträge, aber kommen vielleicht nur am Freitag und an Festtagen, aber dann wäre Schluss.
Es ist also ja auch platzlich begrenzt. Also es hat ja klar auch nicht für 1500 Leute
das
Platz.
Das ging jetzt nicht, ja klar.
Also der Parkplatz, wenn Feste sind, der ist auf jeden Fall massiv und proper gefüllt. Das sieht man. Ich muss nochmal das Thema etwas switchen, weil ihr habt eine neue Homepage. Also diese Homepage, die ihr früher hattet, lhikme.net, die gibt's gar nicht mehr, sondern ihr habt eine neue.
Doch, das gibt sie weiterhin, das unterhalte ich mit dem. Ich werde meine Artikel und meine Beiträge dort veröffentlichen. Bisher habe ich meine und von meinen Kollegen gehabt. Es gab noch Unterseiten, die Moschee betroffen haben, also zur Moschee gehörten. Und jetzt bleibt das getrennt. Al-Hikma, was Weisheit bedeutet, das bleibt bei mir mit meinen Vorträgen auf Spanisch und auf Deutsch zukünftig. Aber die Moschee hat eigene Webseite aig-kreuzlinge.ch, wenn das nicht als Werbung wahrgenommen wird, hoffentlich, aber nur als Information.
Das blenden wir ein jetzt hier.
Ja. Da haben wir Informationen ausschließlich zur Moschee, auf Albanisch und auf Deutsch.
Dann habe ich vielleicht noch zwei Ankündigungen zu machen. Am Mittwoch wird ja hier dieser Beitrag veröffentlicht, als Audio und auch als Film über YouTube. Ihr habt aber in dieser Woche noch zwei große Veranstaltungen. Einmal am Mittwoch, den 12. November, im Rathaussaal in Weinfelden. Die Stellung des Islams in unserer Gesellschaft, da bist du als Imam auch dabei. Um was geht's da?
Es geht um die Stellung des Islams in der öffentlichen Institution in der Schweiz. Wie viel präsent darf der Islam sein?
Mit Christina Austerau, Matthias Loretan, Präsident des interreligiösen Arbeitskreises Thurgau, mit dir, sogar mit dem Regierungspräsidenten des Kantons, Walter Schönholzer, und auch noch mit Politikerinnen und Politikern. Der Eintritt ist frei, man kann ohne Anmeldung dahin, können wir gerne sagen, um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Weinfelden, Hubgasse 2. Dann gibt es noch ein weiteres Thema, das betrifft euch jetzt aber direkt, und zwar am 15. November, da habt ihr ein Forumsjubiläum. Was ist das?
Der Frauenforum unserer Moschee feiert 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, seit 10 Jahren gibt es eine Frauengruppe in unserer Moschee, die sich unter sich unterhalten, verschiedene Aktivitäten, Vorträge, kulturelle, religiöse Aktivitäten durchführen, geführt haben und führen, aber auch dem Vorstand beistehen, Vorstand der Moschee.
Und das ist aber nicht nur für muslimische Frauen gedacht, sondern wirklich auch für den interkulturellen oder interreligiösen Austausch. Können da auch andere Leute teilnehmen? Oder?
Klar, klar. Vorwiegend ist auf Albanisch. Es werden 2 Vorträge auf Deutsch sein, kurze Vorträge, 10-minütige, aber darf jeder vorbeikommen.
Dann müssen wir jetzt nur noch verraten, wo es denn stattfindet. Und zwar am 15. November, 10-jähriges Frauenforumsjubiläum im Dreispitz in Kreuzlingen um 18 Uhr. Wir können natürlich das Thema Islam wirklich noch stundenlang fortsetzen. Aber ich denke, das eignet sich eigentlich, um einen zweiten Teil irgendwann anzuschließen. Ich finde das nämlich ganz gut. So präsentieren wir das ein bisschen häppchenweise. Lieber Rehan, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Es ist und bleibt ein spannendes Thema. Viel Spaß dann am 12. November und auch am 15. Liebe Grüße auch an die Gemeinde. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich, wenn Sie das bald wieder machen. Vielen Dank, Rehan Nisiri.
Danke dir, ebenfalls, Patrick.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.